Hallo, liebe Kinder, es ist wieder Zeit für eine Geschichte. Ich möchte euch die Geschichte erzählen von einem kleinen Jungen, der nicht so gerne in die Schule ging. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Ich weiß, viele mögen es, in die Schule zu gehen. Und das ist gut. Was man dort lernt, kann man wirklich gut gebrauchen. Viele, viele wichtige Dinge. Und der kleine Junge ging dorthin. Er mochte es zwar nicht so gerne, aber trotzdem, er wollte ja eigentlich etwas lernen. Und er hat sich auch immer wieder ein Stück weit Mühe gegeben. Aber irgendwie fand er das so langweilig und so langweilig. Er hat immer dumme Ideen im Kopf gehabt, wollte immer Albernheiten machen. Und die Lehrerin hat ihn ermahnt und ermahnt und immer wieder ermahnt. Aber er hat es einfach nicht geschafft. Er hat sich so hindurchgequält durch den Unterricht. Und irgendwann hat die Lehrerin gesagt, jetzt ist Schluss. Ich will das nicht mehr. Und der kleine Junge war gerade zu Hause. Da klopft es bei ihm zu Hause an die Tür. Die Mama geht zur Tür und macht sie auf. Der kleine Junge kommt dazu und guckt hoch und sie sehen vor der Tür seine Klassenlehrerin. Und die Lehrerin macht nicht viele Worte. Sie sagt, meine liebe Frau, Ihr Sohn, mit dem kann man überhaupt nichts anfangen. Er taugt zu nichts. Er ist einfach dumm, dumm, dumm. In seinem Kopf hat er nur Flausen und macht nur Unsinn. Er kann sich nicht konzentrieren und ich kann ihm nichts beibringen. Ich bitte Sie, lassen Sie ihn bei sich zu Hause. Es bringt sowieso nichts, wenn er zur Schule geht. Die Mutter, der fiel die Kinnlade runter. Der kleine Junge schaute seine Lehrerin ganz groß an. Und er war ganz traurig in dem Moment. Er fühlte sich furchtbar abgestempelt. Stimmt, er hatte viele Flausen im Kopf. Aber deswegen wollte er doch lernen und war nicht dumm. Die Mutter machte die Tür zu und sie tröstete erstmal den kleinen Jungen. Sie sagte, sei nicht traurig. Was andere Menschen da sagen, erst recht, wenn sie dir sagen, dass du dumm bist, das muss überhaupt nicht stimmen. Pass auf, wir machen zusammen etwas. Ich helfe dir, ein paar Dinge dir beizubringen. Und es war wirklich gar nicht so einfach, dem kleinen Thomas etwas beizubringen. Er hatte wirklich viel Flausen im Kopf. Zum Beispiel hat er gedacht, ich möchte doch verstehen, wie funktioniert das, dass Eier ausgebrütet werden, dass diese kleinen Küken daraus schlüpfen. Und da hat er sich eines Nachts dann in den Hühnerstall begeben und hat sich dann auf mehrere Eier draufgesetzt, so wie die Hühner drauf sitzen, und hat dann gewartet, bis irgendwas vielleicht schlüpft. Als am nächsten Morgen das Hausmädchen dort hineinging, hat sie einen Schreikrampf bekommen, weil plötzlich saß da ein kleiner Mensch dort mitten zwischen den Hühnern und sie rannte ins Haus zurück. Und als die Mutter dann hineinkam in den Hühnerstall und den kleinen Thomas von diesem Nest herunterhob, da hat er einen ganz gelben Hintern gehabt von den ganzen Eiern, die er zerdrückt hatte. Küken waren keine geschlüpft. Ein andermal dachte er, oh, wie ist das wohl, wenn jemand Seife im Wasserglas auflöst und dann trinkt? Sieht so hübsch milchig aus wie Milch. Wollte es aber selber nicht probieren. Also hat er das dem Hausmädchen als Milch gegeben, die das dann glücklich getrunken hat. Er hat sie beobachtet, es ihr Tatsache nichts passiert, aber das sollte man nicht nachmachen. Viele Flausen im Kopf gehabt. Und dann, die Mutter hat es trotzdem geschafft, Stück für Stück den kleinen Thomas immer weiter für verschiedene Themen zu interessieren. Und er hat angefangen, Bücher zu lesen und er hat angefangen, immer mehr Themen zu verstehen. Und es war genial, es hat ihm Freude gemacht, weil die Mama liebevoll auf ihn eingegangen ist. Irgendwann kam es zu einem ganz speziellen, interessanten Ereignis. Ein paar Jahre später hat die Lehrerin von der Schule, die immer gesagt hat, du bist so dumm, 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 sie hat jemanden kennengelernt, in den sie sich verliebt hat. Und das war ein Mann, der sich vor allem für römische Geschichte interessiert hat, der Latein sprechen konnte. Und sie hat überall herumgefragt in diesem kleinen Ort, kann dir jemand helfen mit römischer Geschichte und mit Latein? Es gab jemanden, eine Person, der hat die gesamte römische Geschichte studiert, konnte sie fast auswendig und konnte so gut Latein, dass ihm sein Lateinlehrer nichts mehr beibringen konnte. Nun, diese Person war der kleine Thomas, den sie vorher für dumm, dumm, dumm erklärt hatte. Und so kam sie zu dem kleinen Jungen, den sie als dumm erklärt hatte, lernte von ihm die römische Geschichte und auch Latein, damit sie sich dann entsprechend mit ihrem Mann, den sie so liebt, unterhalten konnte über die Themen, die ihm wichtig waren. Der kleine Junge war nicht dumm. Er hatte nur nicht die richtige Behandlung empfangen. Durch seine Mutter hat er das geschafft. Und später, als er mal größer wurde, wurde er ein ganz berühmter Mann, der ganz, ganz, ganz viele Erfindungen gemacht hat. Zum Beispiel einen sogenannten Phonographen. Dieser Phonograph hatte die Möglichkeit, Laute aufzunehmen. Das, was ihr heute vielleicht als CDs habt, das gab es früher als eine Walze. Man konnte sie abspielen und das war was ganz Besonderes. Später wurden Schallplatten daraus. Und der Thomas Alva Edison, wie der Mann hieß, hatte das Ding erfunden. Später hat er zum Beispiel auch sich bewährt gemacht durch die Glühbirne. Er hat sie nicht direkt erfunden, aber er hat es geschafft, dass sie lange brennen kann. Dazu hat er es geschafft, ein Elektrizitätswerk aufzubauen, was die ganzen Lichter zum Leuchten bringt, über lange Zeit. Durch ihn haben wir Lichter oben an der Decke. Wir können mit einem Schalter das Licht einschalten. Durch ihn haben wir Dinge, dass wir Musik hören können. Er hat weit über 1000 Patente angemeldet. Ein ganz kluger Kopf. Und am Anfang hieß es, du bist einfach zu dumm. Aber die Liebe der Mutter hat ihm geholfen. Und ich möchte euch sagen, glaubt niemandem, der euch für dumm erklärt. Glaubt daran, dass ihr etwas könnt. Gott liebt euch und Gott hat euch mit Gaben ausgestattet und ihr könnt wunderbare Dinge tun. Ihr ganz persönlich mit den Gaben, die Gott euch gegeben hat. Nutzt sie einfach. Das ist ein wunderbares Geschenk von unserem Vater im Himmel. Alles Gute euch. Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir Zeit haben wieder miteinander. Ich möchte heute mit euch nachdenken über ein spannendes Thema aus der Bibel. Ich nenne es die Botschaft der Arche Noah. Die Arche Noah wird sehr unterschiedlich gesehen. Für manche Menschen ist sie einfach nur eine Gruselgeschichte für Kinder, etwas, womit man Leute erschrecken kann. Andere sagen, naja, es hat sie vielleicht gegeben, aber nur irgendwo lokal, ganz wenig, und die Leute haben was riesig Großes draus gemacht. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, die Arche hat es wirklich gegeben. So wie es im Wort Gottes steht, so ist es auch wirklich gewesen. Und ich möchte mit euch ganz kurz ein paar Bilder anschauen. Das Startbild hier mit dem Titel, das ist an einem Hotel aufgenommen, was direkt am Ararat liegt. Und direkt am Ararat ist ja auch der Bereich, wo die Arche Noah wieder auf Land gekommen sein soll, wo die Sintflut verlaufen ist. Hier sehen wir gerade den Doppelgipfel des Ararat. Es sind zwei Gipfel, der große Ararat und der kleine Ararat. Meistens denkt man wahrscheinlich an den großen Ararat, der hier mit Schnee eben bedeckt ist. Nun, interessant ist nur die Frage, wo kann man, wenn, die Arche finden? Viele Leute sind da oben hingegangen, da wo der Schnee ist, Dauereis ist, und haben gesagt, vielleicht finde ich dort die Arche. Andere haben unten am Berg was gefunden oder sogar in ganz anderen Regionen. Interessant ist, wenn man sich ein wenig anschaut, was Gottes Wort dazu sagt. Erst einmal ganz kurz hier noch, damit jeder sieht, wo sich der Ararat befindet. Wir befinden uns direkt am äußersten Zipfel der Türkei, ganz im Osten. Und direkt am Ararat liegt auch die Grenze zu Armenien. Unterhalb und direkt rechts davon haben wir dann die Grenze des Iran. Also der Iran ist vielleicht 5 bis 7 Kilometer entfernt, wenn man auf der Hauptstraße unten entlang fährt. Gut, fragen wir uns einmal, wo bitte ließ sich jetzt wirklich die Arche nieder? Ich möchte alle einladen, kurz das erste Buch Mose mit aufzuschlagen und nur einen einzigen kurzen Vers zu lesen. Der steht im ersten Buch Mose, Kapitel 8, Vers 4. Dort steht das Folgende geschrieben. Und bitte ganz genau mitlesen, den eigenen Text in der eigenen Bibel. Dort steht, am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf den Berg Ararat. Stimmt das wirklich so, wie ich das jetzt eben gelesen habe? War kurz mal die Übersetzung Bernd Sengewald. Auf den Berg Ararat? Stimmt natürlich überhaupt nicht. In Wirklichkeit steht da, am 17.07. ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Berg und Gebirge ist ein riesiger Unterschied. Und Gebirge ist auch genau das Wort, was dort im Hebräischen steht, natürlich in Hebräisch, nicht Berg. Das bedeutet, es muss sich nicht die Arche unbedingt ganz genau auf den Gipfel niedergelassen haben, sondern einfach in dem gesamten Bereich des Gebirges. Zuerst eine etwas genauere Beschreibung bei Ellen White. Hören wir mal, was sie sagt. Sie sagt, als die Wasser begannen zu sinken, ließ Gott die Arche an einen Platz treiben, der von einer Gruppe schützender Berge umgeben war, welche von seiner Macht bewahrt worden waren. Diese Berge waren eine kleine Distanz entfernt, und die Arche lief in diesen ruhigen Hafen ein. Dort wurde sie nicht mehr auf dem grenzenlosen Ozean umhergeworfen. Das bedeutete für die müden, sturmgeschüttelten Bewohner der Arche eine Wohltat. Ellen White beschreibt also, dass es Berge rund um die Arche herum gab. Sie war wie in einem schützenden Hafen. Jeder kann das via Google Earth zu Hause nachvollziehen. Wenn man dort einfliegt Richtung Ararat, sieht man eine ganz große Spitze herausragen und nebendran sieht fast alles regelrecht flach aus. Und man fragt sich, wo ist das Gebirge Ararat? Wenn man etwas näher hineinfliegt, merkt man, okay, da kommen schon ein paar andere Berge zum Vorschein, aber der Gipfel des Ararat, der ragt ganz weit heraus. Der Ararat überragt einfach alles. Das heißt, deswegen konzentrieren sich die meisten Leute auf den Gipfel Ararat. Aber die Bibel sagt, Gebirge Ararat. Und Ellen White sagt uns, viele schützende Hügel außen herum. Das bedeutet, an einer Stelle würde ich persönlich die Arche nie suchen. Nicht auf dem Gipfel Ararat. Das kann einfach nicht sein. Denn die Arche war unterhalb von mehreren Gipfeln in einem geschützten Hafen gewesen. Schauen wir uns ganz kurz eine besondere Stelle an. Dazu wechseln wir die Perspektive und schauen nach Osten Richtung Iran. Kurz dahinter ist die iranische Grenze. Im Westen liegt jetzt der große Gipfel des Berges Ararat. Und unten drin, wenn man in Google Earth sich das Ganze anschaut, sind mehrere kleine blaue Punkte angezeichnet. Diese kleinen blauen Punkte zeigen ein Gebilde, das heute meistens Durupinar genannt wird. Und viele glauben daran, dass das die Arche Noah ist. Und Tatsache, es gibt einiges, was wirklich darauf hinweist, dass sie das wirklich sein kann. Schauen wir uns das Ganze einmal an in Realität. Dort unten in der Mitte sind die blauen Punkte. Dort oben sieht man einen Berggrat. Und direkt oben an dem Berggrat befindet sich die Grenze zum Iran. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, nach links guckt, dann sieht man wieder den Ararat. Und wenn man unten an der Straße steht, netterweise, dann sieht man dieses Schild hier, Nuhun Gemisi. Das heißt also, Noahs Schiff, 5 Kilometer in diese Richtung. Für die Türken ist das nämlich sehr gut, dieses Schiffsgebilde dort an dieser Stelle. Es lockt nämlich natürlich auch Touristen an. Nicht sehr viele, aber es kommen einige, um dort Noahs Arche sich anzusehen. Dort an der Stelle, wo jetzt dieses Kreuz ist, sieht man, dort befindet sich die sogenannte Formation der Durupinar. Dort ist sie jetzt zu sehen. Ich umkringel das einmal mit einem Kreis. Es hat die Länge und die Breite der Arche. Es hat ungefähr auch Schiffsform. Und es hat ein paar äußerst interessante Eigenheiten auch mit dazu. Schauen wir es uns nochmal hier an. Oben drüber befindet sich die Grenze zum Iran. Und unten drunter befindet sich die Arche Noah. Es ist alles schon sehr eingefallen. Es ist Jahrhunderte, ja eigentlich Jahrtausende alt. Und einiges ragt noch heraus, was dabei äußerst interessant ist. Hier einfach mal ein Größenvergleich, rechts daneben noch so ein paar Gebilde aus Stein und Lehm und es ragt etwas heraus, was für versteinertes Holz gehalten wird. Innen drin befindet sich auch einiges, was metallischen Ursprung hat und es heißt, dass nur innerhalb des Gebildes dieser Arche Noah, dieser Durupinar, genau dieses Metall zu finden ist, nicht außerhalb dieser Formation. Auch diese Einschlüsse, wie hier, die verstanden werden als versteinertes Holz, gibt es nur an dieser Stelle. Manche argumentieren, kann ja gar kein Holz sein, hat keine Jahresringe. Aber wenn ich dann überlege, dass es vor der Sintflut noch überhaupt keinen Regen gegeben hat, wahrscheinlich dementsprechend auch nicht die Jahreszeiten, wieso sollte das Holz Jahresringe haben, macht ja auch keinen großen Sinn. Das heißt, hypothetisch, wenn man dann die Hand darauf legt, auf dieses Holz, dieses versteinerte Holz, könnte es sein, dass man genau etwas in der Hand hat, was Noah in der Hand hatte oder seine Söhne, als sie das Holz bearbeitet haben und die Arche gebaut haben. Tausende von Jahren alt. Man hat das Ganze untersucht, man findet überall dieses holzartige Gebilde. Man hat geschaut, wo befinden sich überall Metallkonzentrationen. Man hat Bänder dort ausgelegt, wo die Metallkonzentrationen zu finden waren und hat festgestellt, dass das ein sauberes, gleichmäßiges Gitter ergibt. Es ist unwahrscheinlich, dass das einfach nur durch die Natur entstanden ist. Auch dort findet man eine sehr interessante Masse. Wenn man mal die Hände zum Beispiel hier in dieses Loch hineinsteckt, dann findet man so ein schwarzes Zeug, was ich hier auf der Hand gehabt habe. Und Noah wurde ja gesagt von Gott, verpiche ihn, den Kasten oder die Arche, mit Pech innen und außen. Also möglicherweise habe ich hier jetzt wirklich Pech gehabt, nämlich direkt auf der Hand. Und es könnte Pech gewesen sein von dem, was Noah selbst auf die Arche gestrichen hat. Außen herum befinden sich auch ein paar interessante Ortschaften. Vor allem die Namen, die diese Ortschaft haben, heißen unter anderem, wo die Helden herkommen oder wo der Rabe nicht landen konnte. Direkt nebendran, das wissen auch die wenigsten, gibt es ein kleines Museum, Noah's Ark National Park Visitor Center, also Noah's Arche Nationalpark Besucherzentrum. Wer hineingehen möchte, kann es sich anschauen und er findet jede Menge Funde, zum Beispiel versteinertes Holz oder fossilisierte Korallen, kann sie sich anschauen oder an den Wänden außen herum alle möglichen Untersuchungsergebnisse von Untersuchungen, die durchgeführt worden sind. Da sieht man die Untersuchungen des Holzes, von Metall und anderen Funden in der Umgebung. Alles schön akribisch aufgeführt. Nun ja, interessante Geschichten kann man auch noch hören von denjenigen, der das Museum dort bewahrt und bewacht. Und man kann sich daran erinnern, wenn man darauf sitzt, an das, was Gott damals gesagt hat. Da redete Gott mit Noah und sprach: Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. So ging Noah hinaus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Für mich ein Ereignis, was definitiv stattgefunden hat. Die Frage ist natürlich, ist das wirklich die Arche Noah? Ja oder nein? Ich habe es als ganz besonders empfunden, dort zu sein. Zweimal bin ich mit einer Gruppe da gewesen. Wir haben uns dort hingesetzt. Wir haben die Sintflutgeschichte gelesen, wir haben die besonderen Beschreibungen gelesen, die Ellen White darüber schreibt, und dabei den Ararat im Blick zu haben. Das ist ein ganz, ganz, ganz gewaltiges Erlebnis. Und wer sich das ermöglichen kann, den kann ich nur ermöglichen, dort einmal mit dabei zu sein. Die Frage jetzt aber, ist das wirklich die Arche Noah, kann ich erstmal einfach nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Die einen haben sehr gute Argumente dafür, die anderen haben sehr gute Argumente dagegen. Und ich möchte hier an dieser Stelle heute etwas dazu sagen, warum ich meine, dass das nicht entscheidend ist. Lasst uns einen Sprung machen in der Zeit zurück in die Zeit vor der Arche Noah. In dieser Zeit, direkt nach dem Sündenfall, da hatten Adam und Eva zuerst zwei Söhne, Kain und Abel. Kain ermordete Abel, es blieb Kain. Und Adam und Eva bekamen noch einen Sohn, Seth. Und die Bibel beschreibt uns jetzt an dieser Stelle, dass diese beiden eigene Stämme bildeten, die Kainiten und die Sethiten. Die Kainiten wollten in der Regel von Gott nichts wissen. Ellen White beschreibt das sehr detailliert. Sie haben sich von Gott abgewandt, sie haben ihrem eigenen Vergnügen sind sie nachgegangen, sie haben über Gott gespottet und wollten nichts von ihm wissen. Dagegen die Gruppe der Sethiten haben sich immer mehr in die Natur zurückgezogen, sind zurückgewichen, wo die Städte gewachsen sind, und sie haben weiter an dem Glauben an Gott festgehalten. Adam selber war da, Eva war da gewesen. Sie haben erzählt und Zeugnis gegeben von dem, was sie erlebt haben. Und, was Ellen White auch beschreibt und sehr interessant ist, dort an der Stelle, wo Adam und Eva aus dem Paradies geschickt wurden, standen immer noch die Cherubim mit den blitzenden Schwertern. Dort an dieser Stelle, wo es zum Garten Eden hineinging, haben die Sethiten immer noch angebetet, hatten einen Altar gebaut, und jeder Mensch auf der ganzen Erde konnte sehen, dort ist der Garten Eden, dort sind die Cherubim, dort ist Gegenwart Gottes. Sie wussten es, nicht sie glaubten es. Sie wussten es, sie konnten es sehen. Und ich möchte Sie einfach mal fragen, wenn Sie jetzt die Chance hätten und sehen könnten, dort ist der Garten Eden, dort sind die Cherubim, Sie könnten sich davor hinstellen und Sie könnten mit diesen Cherubim reden, Sie könnten wissen und sehen, da hinten geht es zum Garten Eden, Gott existiert, die Geschichte ist wahr. Was würde das mit Ihrem Leben machen? Würden Sie plötzlich mehr in der Bibel lesen, mehr beten, ganz klar den Weg mit Gott gehen und sich überhaupt nicht mehr davon abbringen lassen? Interessant ist, was damals geschehen ist. Ich habe mir das Geschlechtsregister etwas genauer angeguckt, einfach nur das Geschlechtsregister im ersten Buch Mose, Kapitel 5. Wenn man das einmal hindurchgeht, sieht man, dass die Leute sehr alt geworden sind. Und einige haben ihre Kinder, die ersten, erst im zweiten Lebensjahrhundert bekommen. Und ich habe jetzt mal ganz vorsichtig kalkuliert, eigentlich unrealistisch vorsichtig, aber ich wollte es besonders vorsichtig angehen. Ich habe gesagt, jede Generation, die dort aufgelistet ist, und mehr habe ich nicht genommen, bekommt erst im zweiten Lebensjahrhundert Kinder, und zwar pro Lebensjahrhundert immer nur zwei. Und wenn man sich die Bibel anschaut, für ein Lebensjahrhundert nur 2 Kinder ist, würde ich sagen, relativ niedrig geschätzt, fast unrealistisch. Und ich habe gesagt, im letzten Lebensjahrhundert gibt es auch keine Kinder mehr. Und dann habe ich angefangen zu rechnen. Und die Zahl, die ich dabei herausbekommen habe, die ja rein hypothetisch ist, hat mich fast vom Stuhl gehauen. Wissen Sie, was dabei herauskam? Wenn ich diese Zahlen annehme, diese Perimeter annehme, komme ich auf über 40 Milliarden Menschen, die rein mathematisch möglich wären, mit diesen niedrig angesetzten Zahlen. Und ich habe nur die Geschlechtsabfolge von Z genommen, nicht die von Kain. Hypothetisch müssten das rein zahlenmäßig noch viel mehr Menschen sein. Nun ja, wir wissen, manche Menschen sind vielleicht krank und sterben. Wir wissen, manche Menschen kriegen vielleicht keine Kinder. Dann gibt es vielleicht oder hat es gegeben Kriege, wie es das heute immer wieder gibt. Und es sterben halt deswegen Menschen. So von daher wird es sich etwas nach unten relativieren. Wir können auch sagen, nein, es können nie Milliarden gewesen sein. Aber selbst einige 100 Millionen sind ganz leicht möglich mit der Vermehrungsrate, die die Menschen gehabt haben. Und jetzt, darum geht es mir einfach nur. Von all diesen wahrscheinlich 100 Millionen von Menschen, vielleicht so viele Menschen wie heute, also in den Milliarden, die alle den Garten Eden vor Augen hatten, die Cherubim sehen konnten, wie viele haben auf Gottes Stimme gehört und sind in die Arche gegangen? Es waren nichts weiter als 8 Menschen. 8 Menschen, die Gott mit seiner Botschaft ernst genommen haben. 8 Menschen, die auf seine Stimme gehört haben. 8 Menschen, die Einladung zur Errettung angenommen haben, trotz den Beweisen, die es gab. Und hier ist jetzt wieder meine Frage. Was machen Beweise wirklich mit uns? Und ich möchte hier eins nur ganz klar feststellen. Ich bin jemand, ich möchte wissen, dass etwas Sinn macht, wenn ich daran glaube. Ich brauche Dinge wie Prophetie. Ich muss wissen, dass die Bibel ganz klar Namen, Orte und Zeiten angibt. Mir ist es wichtig, dass die Archäologie die Bibel bestätigt. Ich brauche das, mir ist das wichtig. Aber ich stelle immer häufiger fest, dass das bei den Menschen scheinbar nicht das Entscheidende ist. Das mit den Beweisen hilft scheinbar nicht als letztgültige Hilfe. Wieso ist das so? Selbst in der Zeit Jesu, die Leute, die mit ihm zu tun hatten und die ihn abgelehnt haben, scheinen nicht unbedingt immer einfach nur auf Beweise reagiert zu haben. Ich möchte mal einen Bibeltext noch dazu lesen. Und danach noch ein Zitat von Ellen White herausnehmen. Der Bibeltext steht in Apostelgeschichte 9, Verse 22 und 23. Apostelgeschichte 9, Verse 22 und 23. Das ist die Geschichte von Paulus, und zwar Paulus, der gerade sein Bekehrungserlebnis hinter sich hat. Paulus, der bereits intensiv in der Bibel geforscht und verstanden hat, wo Jesus Christus darinnen steckt. Und er kommt zurück nach Damaskus, und er spricht mit den Menschen über seine Bibelerkenntnis. Und das Folgende steht hier, Apostelgeschichte 9, 22 und 23. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Ist spannend, was hier steht. Er bewies, dass Jesus der Messias ist. Was war die Folge davon? Wie reagierten die Menschen darauf? Vers 23. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Wie kann dann bitteschön so etwas sein? Es wird ihnen bewiesen, dass Jesus der erwartete Messias ist. Seit Hunderten, ja eigentlich fast Tausenden von Jahren warten sie darauf als Volk, dass der Messias erscheint. Er kommt. Es wird ihnen bewiesen, das ist der Messias, auf den ihr gewartet habt. Es stimmt genau mit der Schrift überein. Und sie wollten denjenigen, der es verkündigt, töten. Genauso auch Jesus selber. Er stand vor den Leitern des Volkes. Er stand vor den religiösen Führern. Sie haben die Bibel gelernt. Sie konnten sie lesen, wie wir kaum, in Hebräisch fließend. Sie haben sie auswendig gekonnt. Und sie haben Jesus nicht angenommen, trotz aller Beweise, die er geliefert hat, trotzdem er sogar jemand von den Toten auferweckt hat, was nur der Schöpfer tun kann. Ellen White schreibt das Folgende, kurz 2 Zitate aus Sieg der Liebe. Die Priester waren von der göttlichen Macht des Erlösers überzeugt. Sie hatten Gelegenheit, die Wahrheit zu erkennen. Viele wiesen es ab. Sie empfanden wohl die Gegenwart eines höheren Wesens, aber sie gaben es nicht zu. je stärker der Beweis war, dass Jesus auf Erden die Macht hatte, Sünden zu vergeben, desto mehr vergruben sie sich in ihrem Unglauben. Beweise sind wichtig. Mir selber sind Beweise wichtig. Aber sie scheinen nicht das ultimative Letzte zu sein, was Menschen wirklich zu Jesus Christus führt. Warum ist das so? Ich möchte einfach mal einen Vergleich geben, eine kleine Geschichte zur Illustration, die mir selber ziemlich hilft. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wären wieder in der Schule. So als Teenager, 13, 14, 15 Jahre. Und jetzt stellen Sie sich vor, in Ihrer Klasse oder wenn da nicht vorhanden, in einer der Nachbarklassen, da ist jemanden, für Frauen ein Jungen, für Männer ein Mädel, was Sie total unsympathisch finden, gefällt Ihnen nicht, stößt Sie ab, wollen Sie nichts von dieser Person wissen. Und jetzt kommt Ihr Freund oder Ihre Freundin zu Ihnen und sagt, du, er oder sie liebt dich von ganzem Herzen, möchte mit dir durch die Stadt spazieren, Hand in Hand, möchte dich umarmen und möchte dich küssen. Das ist Wahrheit. Es ist Wahrheit. Die Person liebt sie. Würde sie das wirklich interessieren, dass das Wahrheit ist? Und das ist auch der Punkt mit der Wahrheit mit Jesus Christus. Jesus Christus ist Person und Wesen, genauso wie Gott der Vater und der Heilige Geist. Und es ist tatsächlich so, dass wir von manchen Personen sehr stark angezogen werden, von anderen Personen aber abgestoßen werden. Gibt so ein nettes Wort, gleich und gleich gesellt sich gern. Wenn ich meinen eigenen Leitfaden habe im Leben, wenn ich selber sein will und nur meinen Willen durchsetzen möchte, wenn ich nicht bereit bin, mich auf Jesus Christus einzulassen, wenn mir die Stimme des Heiligen Geistes oder von Jesus Christus unsympathisch ist, wie dieser unsympathische Klassenkamerad, dann will ich nichts von ihm wissen. Wenn er einen Weg verfolgt, den ich nicht mag, dann will ich den Weg nicht gehen, egal wie viele Beweise mir vor die Füße gelegt werden. Ich möchte das nicht. Und ich lehne ihn ab. Jesus Christus wurde von Menschen abgelehnt, die im Inneren überzeugt waren, dass da mehr ist als nur ein Mensch. Ellen White schreibt dazu im Großen Kampf auf Seite 613, die Botschaft wird nicht so sehr durch Beweisführungen als durch die tiefe Überzeugung des Geistes Gottes verbreitet werden. Und das ist genau der Punkt. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben und der Heilige Geist spricht alle Menschen an, ganz tief an. Und er muss den Menschen etwas aufzeigen. Das allererste, was der Heilige Geist aufzeigen muss, ist, dass wir Hilfe brauchen, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Er öffnet die Augen für unsere Schwächen, Makel, Probleme, dass wir so auch nicht überleben können. Und das wollen die wenigsten Menschen. Aber nur wenn ich weiß, dass ich Hilfe brauche, fühle ich mich von Jesus Christus angezogen. Nur dann verstehe ich, wofür ich den Erlöser Jesus Christus brauche. Und dafür braucht es die Bereitschaft, auf den Heiligen Geist zu hören. Dafür braucht es die Bereitschaft, mir selber ins Herz leuchten zu lassen und mir die dunklen Ecken zeigen zu lassen, die es bei mir gibt. Nur wenn ich dem Heiligen Geist das zulasse, dann kann ich wirklich auf Jesus Christus positiv reagieren. Nur dann sage ich, danke dafür, dass du mir diese Möglichkeit gibst. Danke dafür, dass du mir Leben schenken möchtest, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Und wenn ich vom Heiligen Geist von dieser Stimme angezogen werde, wenn die Stimme Gottes mir im wahrsten Sinne des Wortes sympathisch ist, dann werde ich ihr gerne nachfolgen. Wenn ich das nicht will, dann kann passieren, was will. Ich werde nicht wollen und ich werde mich dagegen stemmen. Und genau das Gleiche wird auch in der allerletzten Zeit passieren. Dann, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Jesus beschreibt die Situation am Ende der Zeit auch im Bild mit der Arche. Wir finden das in Matthäus Kapitel 24, Matthäus Kapitel 24, Vers 37 bis 39. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Das, was damals geschehen ist, die Sintflut, das Geschehen um die Arche, Millionen, vielleicht Milliarden von Menschen, die direkt vor Augen gemalt bekommen hatten, dass der Garten Eden existiert, dass Gott da ist und sein Wort wahr ist. Von all denen ging nur 8 in die Arche hinein. Genauso wird es auch am Ende der Zeit sein. Durch das, was uns heute möglich ist, viele wissenschaftliche Methoden, ist eigentlich eins vor allem ganz sicher. Sintflut ist eine Realität. Alles, was wir finden können in der Welt, zeigt, es hat eine weltweite Katastrophe stattgefunden. Wir könnten es sehen. Wer es erkennen möchte, kann es erkennen. Wissenschaftler sagen, das stimmt. Aber wollen wir Menschen das wirklich sehen? Wir befinden uns, von der Bibel her gesehen und der Prophetie, in dieser letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. Den Zeitpunkt kann keiner sagen. Aber wir wissen, dass es genauso ist wie damals. Die Frage ist für uns, hören wir auf die werbende Stimme des Heiligen Geistes? Hören wir darauf, wenn Jesus Christus uns sucht? Folgen wir dann auch nach, damit wir wieder die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben können? Die Entscheidung liegt ganz bei uns. Und es ist eine wunderbare Entscheidung, die wir haben. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die wir haben, nämlich durch Jesus Christus ewiges Leben zu bekommen und zu verstehen, dass Gott, der Vater, uns wirklich liebt. Und ich lade jeden ein, erwidern Sie diese Liebe und trauen Sie sich, diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist zu haben. Das ist das Einzige, was wirklich Erfüllung bringen kann, hier in dieser Welt, in diesem Leben und natürlich erst das Ziel ermöglicht, das ewige Leben zu haben auf Gottes neuer Erde. Gott segne Sie. Amen.